Guten Morgen. Ich freue mich, diesen Dienst tun zu dürfen und euch ein wenig von dem weiterzugeben, was mich doch auch immer wieder mal stark beschäftigt. Wer eben ein wenig diese Gruppe hier, unsere Gemeinde, beobachtet hat, dem ist wahrscheinlich nicht entgangen, dass du mich angeschaut hast und gesagt, okay, Lobpreis zu Ende. Und du genau dann fragst, wer kommt jetzt dran? Ich hatte unlängst einmal in der Arbeit den Begriff generiert, das Appellauge. Das heißt, ich habe verstanden, was Blicke bedeuten. Und Nina hat das auch verstanden, was es bedeutet, wenn ich sie anschaue. Oder als du mich angeschaut hast, wusste ich, was los ist. Wir alle kennen die sogenannten vier Ohren. Und es gibt auch das Appellohr. Und wir haben auch gehört, um dieses Hören geht es auch sehr genau. Dass Jesus sagt, wer meine Worte hört, der ist klug. Ich möchte, das war das Ende, also wichtig ist zuhören. Und auch wichtig ist, dass wir das, was wir hören, dass wir was umsetzen, dass wir was mitnehmen. Beginnen wir jetzt noch einmal mit Beziehungen. Wenn wir einen fremden Menschen kennenlernen, wir haben heute Gäste in unserem Gottesdienst, die sich vorgestellt haben, dann gewinnen wir einen sogenannten ersten Eindruck. Und sollte es zu einem weiteren Kennenlernen kommen, dann wird dieser sogenannte erste Eindruck bestätigt oder er verändert sich. Aber das liegt immer wieder daran, wie nah man eine Person an sich heranlässt. In unserem heutigen Text geht es nicht nur um das Kennen, sondern es geht um mehr. Es geht um das Vertrauen zu Gott und es geht um seinen Willen. In manchen Übersetzungen lesen wir diesen Abschnitt auch mit der Überschrift Warnung vor Selbsttäuschung. Eine ganz interessante Überschrift oder ein Headliner. Ich wiederhole nochmal die Verse aus Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinen Namen prophetisch geredet und in deinen Namen Dämonen ausgetrieben und in deinen Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Auf mich wirkte der Text sehr lange ziemlich radikal und auch hart. Und ich denke, es geht vielen von euch genauso, dass man sagt, huch, Hilfe, welche Latte wird da angelegt? Kann ich bestehen oder kann ich nicht bestehen? Was meint Jesus damit und wie genau sieht es aus? Zwei Schwerpunkte möchte ich hervorheben. A, den Willen Gottes und zweitens, nicht kennen und trotzdem durchschaut. Der Wille des Vaters im Himmel, Punkt 1. Unser heutiger Text steht am Ende der Bergpredigt. Die Bergpredigt enthält viele Anweisungen, das wissen wir, zur Nachfolge. Sie enthält Ratschläge über das Recht der Heimatlosen. Das Thema Nächstenliebe ist mit dabei. Thema Eheschließungen, Almosen, Opfer oder auch den sogenannten Mammon. Wir hören in der Bergpredigt auch den Umgang mit Sorgen und den Hinweis auf den breiten und auch den schmalen Weg und die Warnung vor dem Propheten. Und dem schließt Jesus jetzt seinen Text an, den wir gerade eben gehört haben. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das ist eine klare und eigentlich auch ziemlich unmissverständliche Ansage. Jesus macht deutlich, dass es ihm nicht um Bewunderung geht oder um Beachtung. Er fordert uns zu einem authentischen Lebensstil auf. An dieser Stelle möchte ich unseren Blick auf das Vorbild Jesus lenken. Jesus selbst hat uns in seinem Leben immer wieder gezeigt und vorgelebt, wie wichtig es ist, sich nach dem Willen Gottes zu richten. Und an dieser Stelle möchte ich 4 Bibelverse hervorheben, die das eigentlich auch sehr gut betonen. Das erste steht in Johannes 4, Vers 34. Ich muss meine Brille doch aufsetzen, Entschuldigung. Vers 34, Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Und Johannes 6, Vers 20, denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Matthäus 26, Vers 39, in der Probe, vor der Herausforderung, vor der Jesus dann auch steht, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Matthäus 12, Vers 50, denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wir hören da und erfahren da etwas von Bindung, Familienbindung, von einem Netz. Wenn schon Jesus als der Sohn Gottes immer wieder nach dem Willen des Vaters gefragt hat, wo er ihn doch eigentlich ziemlich gut kennt, Vater-Sohn-Beziehung, und wir wissen, dass Jesus die Herrlichkeit Gottes verlassen hat, um zu uns zu kommen. Er hat eine ganz andere Grundlage gehabt in seinem Leben als wir. Und trotzdem hat er immer wieder nach dem Willen Gottes gefragt, wie viel mehr sollten wir das tun in unserem Leben, in unserem Alltag und uns bei Lebensentscheidungen, wurscht, kleine, große, immer wieder an Jesus und dem Vater im Himmel ausrichten. Wenn wir einen Menschen lieben, interessieren wir uns für ihn und seine Vorlieben und verbringen Zeit miteinander. Gottes Willen lernen wir auch nur dadurch kennen, indem wir Zeit mit Gott und Jesus verbringen, die Bibel lesen, Gottes Geist an uns wirken lassen. Jesus lebte uns vor, dass es darauf ankommt, das Leben nach dem Willen Gottes auszurichten. Und er fordert seine Jünger auch dazu auf. Er hat gesagt, folget mir nach. Jesus sucht keine Bewunderer, die ihn Herr, Herr nennen, sondern er sucht Nachfolger. Menschen, die das tun, was er sagt, die das Appellohr aktivieren. Menschen, die wie er nach dem Willen Gottes fragen und sich nicht auf sich selbst oder auf ihre guten Taten verlassen, auf ihr gute Tatekonto. Jesus durchschaut jeden, auch wenn er viele nicht kennen wird. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinen Namen prophetisch geredet, in deinen Namen viele, in deinen Namen Dämonen ausgetrieben und in deinen Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Wir wissen genau, welchen Tag Jesus mit jenem Tag meint, der Tag des Gerichts. Jesus durchschaut die vielen, die ihn Herr, Herr nennen. Herr, Herr war diese zweifache Nennung des Namens war eine Bezeichnung der Vertrautheit. Aber nicht nur Behauptungen oder Gefühle der Vertrautheit mit Jesus sind entscheidend, sondern oder auch sogar die guten Taten oder die Wunder, die wir angeblich tun, sondern ausschlaggebend ist, ob Jesus sich mit diesen Wundertätern identifiziert, ob er die Seinen kennt. Das ist ausschlaggebend. Wenn es unsere Menschenkenntnis hier und da schon mal zulässt, unsere Mitmenschen einzuschätzen oder einzuordnen, zu durchschauen, wundert es mich nicht oder wundert es euch, wenn Jesus unsere Motive kennt, weshalb wir ihn Herr, Herr nennen? Wir alle wissen, wie sehr man sich bei Einschätzungen und Interpretationen doch auch täuschen kann. Das passiert allerdings weniger häufig, wenn wir uns mit dem Gegenüber oder mit dem anderen auseinandersetzen, wenn wir Begegnungen haben, wenn wir Dinge hinterfragen, wenn wir Beziehungen pflegen. Jesus möchte diese oberflächliche Beziehung nicht. Er möchte nicht dieses Pfadfindertum, jeden Tag eine gute Tat. Er möchte jeden Tag deine Zeit. Er möchte jeden Tag deine Not, dein Leid, dein Vertrauen. Nicht die Wunder. Die sind auch wichtig. Ja, es ist auch wichtig, den Willen Gottes zu tun. Aber man kann das eine nicht von dem anderen ausschließen. Die Zuhörer der Bergpredigt waren laut meinen Informationen, das, was ich herausgefunden habe, alles Juden gewesen. Kennen bedeutete damals mehr als bekannt sein oder jemanden nur vom Sehen kennen, so wie wir unsere Nachbarn, unsere Vorgesetzten oder jemanden vom Facebook kennen. In diesem Zusammenhang bedeutet Kennen mehr. Kennen bedeutet, einander zu vertrauen, sich zu öffnen, keine Geheimnisse zu haben. Das meint Jesus und an dieser Stelle. Und die Juden wussten das sehr genau, dass es um dieses Kennen geht. Nichts verheimlichen. Der Jünger Judas Ischariot ist ein Beispiel dafür, dass man einen Weg mit Jesus geht und trotzdem kein Vertrauensverhältnis zu Jesus hat. An seinem Leben können wir erahnen, von wem Jesus spricht, wenn er die guten Taten und die Wunder und Weissagungen erwähnt. Jesus gehörte zu der Schar der Jünger. Und indem Judas Jesus nachfolgte, nahm er auch sicher die ein oder andere Unbequemlichkeit auf sich. Wir wissen von Jesus selbst, dass er sagt, er weiß nicht, wo er sein Haupt niederlegen soll, er hat keinen regelmäßigen und gleichmäßigen Schlafplatz, nicht regelmäßig essen. Die Tage, so wirkt es nach außen, waren völlig ungeplant. Und das ist nicht sehr einfach gewesen. Damals nicht und heute ist es auch nicht einfach, Jesus nachzufolgen. Ja? Aber Judas hat das in Kauf genommen. Er war dabei gewesen. Und in Lukas 9 wird berichtet, dass die 12 ausgesandt wurden und dass sie auch begeistert zurückkamen und sich gewundert haben, dass sie Wunder tun konnten. Wir kennen diese Stelle. Es gibt auch noch eine andere Stelle, ja, dazu, aber die möchte ich jetzt in diesem Zusammenhang gar nicht erwähnen. Judas Ischariot war auch dabei. Aber er führte ein Doppelleben. Und dieses Doppelleben hat ihm was gekostet. Sein Nebenjob, Dieb, hat ihn letztendlich getrennt von Gott. Aus Johannes 12, Vers 6 wissen wir, dass er die Kasse verwaltete und immer wieder was zur Seite schaffte. Judas war auch dabei, als Jesus zum Beispiel die Bergpredigt predigte. Nehmen wir mal an, ja, dass er dabei war. Er hörte sehr genau, was Jesus auch über den Geiz und den Mammon sagte. Oder er war vielleicht ein paar Meter weiter weg. Er hat vielleicht nicht das Appellohr gehabt. Judas hatte die ganze Zeit die Möglichkeit gehabt, mit seiner Schwäche zu Jesus zu gehen. Er hatte 3 Jahre lang die besten Predigten der Welt gehört. 3 Jahre lang. 3 Jahre lang. Judas ist nicht mit seiner Schwäche zu ihm gegangen, wie es einige Zeitgenossen taten. Wir kennen sie, die Zöllner, die Prostituierten und andere auch, die mit ihrer Schuld auch zu Jesus gegangen sind, die ein Bewusstsein hatten, da ist Trennung, ich bin schmutzig, ich bin sündig. Die Bibel macht unmissverständlich klar, dass Schuld uns von Gott trennt. Und Judas hatte dieses vertraute Verhältnis zu Jesus nicht. Er wollte es nicht. Er wollte etwas für sich haben. Er wollte diese transparente Beziehung zu Gott, zu Jesus nicht. Nicht kennen bedeutet also in diesem Zusammenhang keine offene Beziehung zu Jesus zu haben. Geheimnisse vor Jesus zu haben, weil es Schuld gibt. Und Schuld und Sünde trennt uns von Gott. Ich möchte kurz auf den Einstieg der Predigt zurückkommen und fragen, wie lange bist du schon mit Jesus unterwegs und wie nah lässt du Gott an dich heran? Er sehnt sich danach, uns unsere Sünden zu vergeben und unsere Wunden zu heilen. Vergebung können wir nur dann empfangen, wenn wir Schuld bekennen. Heilen kann Jesus nur dort, wo wir ihm unsere Schwächen und unsere Wunden zeigen. Uns Gott ganz öffnen, intim werden mit Gott. Keine Geheimnisse haben, die haben wir sowieso nicht, sonst würde er uns nicht durchschauen am Tag X. Ja? Aber es ist wichtig, uns für seinen Willen zu interessieren, einen authentischen Lebensstil zu leben. Wir wissen, dass wir nicht alles richtig machen können. Das wissen wir sehr genau. Und der Paulus schreibt das so schön: Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich hasse, das tue ich. Aber es geht darum, dass wir bemüht sind. Jesus weiß, dass wir nicht perfekt sind. Es geht darum, dass wir bekennen, dass wir erkennen, dass wir bekennen, dass wir weitermachen, dass wir kämpfen um unsere Beziehung und mutig sind. Jesus Christus fühlt sich verbunden, wenn wir den Willen seines Vaters im Himmel tun. Und jetzt komme ich noch auf einen der Verse zurück, die ich am Anfang erwähnte. Denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Amen.